Morgen ist ein historischer Tag. Morgen vor 50 Jahren wurde zwischen Frankreich und Deutschland das Saar-Statut unterzeichnet, das für das Saarland politische Autonomie bei wirtschaftlicher Bindung an Frankreich vorsah. Ein Jahr später konnten die Saarländer über ihr Schicksal selbst entscheiden. Zwei Drittel lehnten das Saar-Statut ab, wollten zu Deutschland. 1957 wurde das Saarland dann Bundesland. 50 Jahre Saar-Statut, ein Länderreport von Deutschlandradio-Korrespondentin Tonia Koch. Er beginnt mit einer historischen Ansprache.
Hier ist man nicht pro-deutsch und auch nicht pro-französisch, sondern saarländisch und europäisch.
Leidenschaftlich hat Johannes Hoffmann, erster Ministerpräsident des Saarlandes, für den europäischen Gedanken gekämpft. Das Ziel war Europa, lautet auch der Titel seiner Biografie.
Wir Saarländer und vor allem wir in der Christlichen Volkspartei wollen, dass die Saar der Anfang und nicht das Ende der europäischen Einigung ist.
In Berlin war Hoffmann in den 20er Jahren als Journalist tätig, erlebte den Zusammenbruch der Weimarer Republik. Zurück an der Saar wird Hoffmann Chefredakteur der größten katholischen Zeitung des Saarlandes, der Saarbrücker Landeszeitung. Hoffmann bezieht Stellung gegen die nationalsozialistischen Umtriebe. Doch der Arm der Nazis reicht bis nach Saarbrücken, obwohl das Saarland bis zur ersten Saarabstimmung 1935 noch unter der Verwaltung des Völkerbundes steht. Bereits 1934 muss Hoffmann den Chefredakteursstuhl räumen. Doch er lässt sich nicht entmutigen, gründet ein neues Blatt und fordert seine Landsleute fortan auf, gegen den Anschluss des Saarlandes an das nationalsozialistische Deutschland zu stimmen. In einem Artikel der Neuen Saarpost vom Oktober 34 schreibt er:
Wer Deutschland retten will, der muss zuerst die Saar vor diesem Nazi-Deutschland für das echte Zukunftsdeutschland retten. Zu diesem Regime und zu bekennen, das den guten Namen Deutschlands schändet, täglich schändet, das lehnen wir ab mit aller Entschiedenheit und in dem Bewusstsein, dass wir Deutsche in des Wortes tiefstem Wert sind.
Doch vergebens. Nachdem die katholischen Bischöfe die Bevölkerung zum nationalen Anschluss auffordern, ist die Entscheidung absehbar. Mit 90% votiert die Bevölkerung des Saarlandes für die nationale Identität und damit auch für Hitler. Hoffmann wird ausgebürgert, muss fliehen, zunächst nach Luxemburg, dann nach Brasilien. 10 Jahre später kehrt der Emigrant an die Saar zurück, gründet die CVP, die Christliche Volkspartei, und wird 1947 zum Ministerpräsidenten gewählt. Erfahrungen, die sein politisches Handeln prägen. Peter Schröller-Thur, langjähriger Korrespondent der Saarbrücker Zeitung und in den entscheidenden Jahren 54 bis 56 Pressesprecher der Regierung Hoffmann.
Hoffmann war wirklich hier verwurzelt. Jemand, der aus einer Bergmannsfamilie kam, der sich zutiefst saarländisch empfunden hat und der, glaube ich, im Exil sehr gelitten hat. Der sich auch in Frankreich nicht zu Hause gefühlt hat übrigens, nicht? Der hat also wirklich hier das Saarland auch als Schlüsselfunktion gesehen, nicht? Also ein Anschluss an Frankreich hat er niemals ins Auge gefasst, nicht? Von den Franzosen auch im Grunde berufen worden, um eine wirkliche Autonomie hier einzuführen. Und dann kam die europäische Entwicklung und die kam ihm natürlich extrem entgegen.
Die Europäisierung der Saar, sie war in erster Linie eine saarländische Idee. Die Geschichtsforschung bestätigt dies, Armin Heinen, Professor für Neuere Geschichte an der Universität Aachen.
Schon ganz, ganz früh, unmittelbar nach dem Krieg, wird die Idee der europäischen Mission der Saar sehr deutlich geäußert von SPS-Politikern, von Johannes Hoffmann selbst. Das ist sozusagen die Konsequenz aus dem Nationalsozialismus, die Konsequenz aus dem Scheitern der Saarabstimmung 1935. Das Saarland muss einen ersten Schritt machen zu einem neuen Europa, nicht mehr nationalstaatlichen Europa. Das ist die feste Überzeugung vieler Politiker hier an der Saar, die diese Überzeugung auch gegenüber den französischen Politikern sehr deutlich machen. Und es ist Johannes Hoffmann, der auf Menesfonds einwirkt.
Bereits 1946 trennt die französische Besatzungsmacht das Saargebiet aus der Zuständigkeit des Alliierten Kontrollrates heraus und errichtet zum übrigen Deutschland eine Zollgrenze. Das Saarland wird wirtschaftlich eng mit Frankreich verflochten und bekommt eine Verfassung, die diesen wirtschaftlichen Anschluss festschreibt. Und daran nimmt zunächst niemand Anstoß. Denn für den Wiederaufbau wird Kohle und Stahl gebraucht. Die daniederliegende Wirtschaft erholt sich schnell. Es fließt französisches Kapital an die Saar und die Franzosen führen ein Sozialsystem ein, das bis heute in der Bundesrepublik seinesgleichen sucht. Peter Schröller-Thur.
Es ging den Saarländern ja auch besser als den übrigen Leuten in Deutschland. Es kam ja der Saarfranken erst und dann der französische Franken. Dann wurde die Universität gegründet, dann wurde die Schule für Kunst und Handwerk gegründet, das Theater, da wurden französische Truppen, aber auch Deutsche eingeladen. Es war was los hier.
Der von Frankreich an der Saar eingesetzte Hohe Kommissar Gilbert Grandval ist nicht an einer Annexion des Saarlandes interessiert. Er ist vielmehr darum bemüht, der Saar die größtmögliche Selbstständigkeit zu sichern und die Saar als autonomes Staatsgebilde auch auf internationaler Ebene zu etablieren. Gemeinsam mit dem damaligen französischen Außenminister Robert Schuman betreibt er die Aufnahme der Saar als Mitglied des Europarates. Im Mai 1950, 9 Monate nach der Wahl zum ersten deutschen Bundestag, ist es soweit. Die Bundesrepublik und das Saarland werden als assoziierte Mitglieder in Straßburg aufgenommen. Das Saarlandlied wird neu intoniert. Für Bonn ist diese Entwicklung ein Ärgernis, ebenso wie die französisch-saarländischen Konventionen, die im März 1950 unterzeichnet werden. Die Verträge unterstreichen im Wesentlichen die saarländische Eigenstaatlichkeit. Johannes Hoffmann, der saarländische Ministerpräsident, wird zur Zielscheibe der Kritik.
Leider aber haben wir uns schon längst daran gewöhnt, in den Augen gewisser Bonner Politiker und zum Teil in den Augen der Bevölkerung der Westdeutschen Bundesrepublik als Vaterlandsverräter, Separatisten und Friedensstörer bezeichnet zu werden.
Für Bonn sind die zwischen Paris und Saarbrücken geschlossenen Konventionen rechtswidrig. Die Neuordnung der saarländischen Verhältnisse ohne bundesrepublikanische Mitwirkung verstoße gegen das Völkerrecht. Bonn befürchtet ein fait accompli. Klaus Altmaier, zu jener Zeit ein Vertreter der an der Saar verbotenen pro-deutschen Parteien, erinnert sich.
Frankreich hatte mit Hilfe der Verfassung, der Regierung und der Zusammensetzung des Landtages 47 und auch 1952 alle Kontrollpunkte hier an der Saar fest in der Hand. Und die Bundesrepublik konnte sich nur auf den Friedensvertragsvorbehalt, auf kulturelle und historische Gesichtspunkte berufen, dass es hier eine Bevölkerung gibt, die deutsch ist, aber die nun nicht in aller Freiheit sich artikulieren kann.
Jene Parteien, die sich nicht auf dem Boden der saarländischen Verfassung bewegen, sich also nicht zur wirtschaftlichen Einheit mit Frankreich bekennen, sind an der Saar nicht zugelassen. Es trifft die deutsche CDU ebenso wie die SPD. Für die pro-deutsche Fraktion ist dies ein klarer Verstoß gegen die demokratischen Grundrechte. Nach Auffassung des Historikers Rainer Hudemann wird diese vermeintliche Unfreiheit jedoch stark überbewertet.
Soweit sie geherrscht hat, sind es Strukturen der Zeit, die im Adenauer-Deutschland nicht so sehr viel anders waren. Sind ja alle möglichen Parteien, zuletzt die KPD 1956 in der Bundesrepublik verboten worden. Das Adenauer-Deutschland war kein im heutigen Sinne demokratisches Deutschland. Adenauer hat sehr genau die Parteienlandschaft kontrolliert. Das sind Tendenzen der 50er Jahre. Also man darf das Saarland nicht vom Umfeld isolieren.
Eine Auffassung, die auch Peter Scholl-Latour stützt.
Das war natürlich nicht die perfekte Demokratie, aber ich erinnere mich noch, wie der Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Joachim Schwelin hier nach Saarbrücken gekommen ist. Der kannte nun die DDR sehr gut, er stammte auch da irgendwie her und war dann ungeheuer erstaunt, dieses liberale kleine Gebilde hier zu finden. Das war alles sehr familiär, das geht alles sehr freundlich zu hier.
Für Bonn und die pro-deutschen Parteien sind die undemokratischen Verhältnisse an der Saar der Hebel, an dem man ansetzen muss. Die Bundesregierung beginnt damit, sich in die saarländische Politik einzumischen. Ziel ist es, die 1952 stattfindenden Landtagswahlen an der Saar zu torpedieren. Die saarländische Bevölkerung soll dazu gebracht werden, die Wahlen zu boykottieren. Sie soll mit Weiß stimmen. Doch letztendlich verweigern nur knapp 25% den saarländischen Parteien die Gefolgschaft. Für Bundeskanzler Adenauer, so Klaus Altmaier, ist das die Wende.
Von dem Augenblick hat der Adenauer gesagt, ich will mit den deutschen oppositionellen Gruppen im Saarland oder Saargebiet, wie er gesagt hat, nichts zu tun haben. Er hat die Weisung gegeben, Kontakte mit der Regierung in Saarbrücken, Kontakte mit Hoffmann aufzunehmen.
Adenauer hat andere, triftigere Gründe, mit Frankreich eine Aussöhnung anzustreben. Der französische Außenminister Robert Schuman hatte seinen Plan einer europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl vorgelegt, dem Adenauer ohne zu zögern zustimmt. Ziel dieses Planes ist es, die europäische Kohle- und Stahlproduktion unter die Aufsicht einer überstaatlichen Behörde zu stellen, um die strategisch wichtigen Güter Kohle und Stahl allen Ländern zugänglich zu machen. Darüber hinaus will Adenauer die Westbindung und in Europa wird über eine europäische Verteidigungsgemeinschaft verhandelt. Vor dem Hintergrund dieser außenpolitischen Entwicklungen kann Bonn eine ungelöste Saarfrage nicht gebrauchen. Rainer Hudemann.
Das Saarland war der entscheidende Stolperstein, vor allem in der deutsch-französischen Annäherung. Und weil die deutsch-französische Annäherung seit dem Schumann-Plan 1950 der entscheidende Motor der europäischen Integration gewesen ist, ist es ein Stolperstein nicht nur für die Bundesrepublik und Frankreich, sondern für die europäische Integration insgesamt gewesen.
Die von der saarländischen Landesregierung schon früh lancierte Idee der Europäisierung der Saar wird auf mehreren Ebenen verhandelt. Zwischen Saarbrücken und Paris, zwischen Paris und Bonn und schließlich auf der Ebene des Europarates. Am Ende, nach vielen Rückschlägen, einigen sich Bundeskanzler Adenauer und der französische Regierungschef Pierre Mendès-France auf ein Saarstatut. Es wird am 23. Oktober 1954 in Paris unterzeichnet. Es ist Teil der Pariser Verträge, die neben dem Ende des Besatzungsregimes auch die deutsche Wiederbewaffnung und die Mitgliedschaft der Bundesrepublik in der NATO ermöglichen. Für Adenauer ist das Statut der Preis für die Aussöhnung mit Frankreich.
Wir haben in Paris den deutsch-französischen Beziehungen eine konkrete Grundlage für eine glückliche Weiterentwicklung gegeben. Vertrauen soll an die Stelle von Misstrauen treten. Niemals wieder sollen sich die beiden Völker, die sich ihrer Tapferkeit nicht mehr zu beweisen brauchen, in sinnlosen Kriegen zerfleischen. Die Aussöhnung der beiden Völker wird Europa den inneren Frieden geben.
In Saarbrücken glaubt man sich am Ziel. Nicht nur die Regierung Hoffmann, sondern auch der Vertreter Frankreichs an der Saar, Gilbert Grandval, der zäh für die eigenstaatlichen Strukturen des Saarlandes gekämpft hat.
Pour la première fois dans son histoire, en effet, la libre disposition de lui-même. Pour la première fois, les Saarois gèrent eux-mêmes directement.
Zum ersten Mal in der Geschichte können die Saarländer über ihr Schicksal frei entscheiden. Zum ersten Mal können sie ihre Angelegenheiten selbst erledigen und sich mit eigenen Händen eine Zukunft bauen.
Innenpolitisch soll die saarländische Landesregierung weiterhin autonom handeln dürfen. Die außenpolitische Vertretung der Saar soll hingegen durch einen europäischen Kommissar wahrgenommen werden. Den wirtschaftlichen Interessen Frankreichs wird im Statut Rechnung getragen, indem die Bindung an Frankreich bestehen bleibt. Sie soll jedoch durch den Ausbau wirtschaftlicher Beziehungen zur Bundesrepublik ergänzt werden. Dem deutschen Bundeskanzler ist diese Vereinbarung im Grunde zwar zu französisch. Vor dem Hintergrund der übergeordneten europäischen und internationalen Interessen der Bundesrepublik hält Konrad Adenauer sie jedoch für vertretbar.
In diesem größeren Zusammenhang muss man auch die Saarfrage stellen. Beide Seiten haben Zugeständnisse gemacht. Wir sind zu einem, wie ich glaube, brauchbaren Kompromiss gekommen. Jeder gute Deutsche kann ihn vertreten. Die politische Freiheit an der Saar wird wiederhergestellt. Die Saarbevölkerung selbst behält das letzte Wort, jetzt und später im Friedensvertrag, der eine endgültige Regelung treffen soll.
Innenpolitisch ist die Vereinbarung für Bundeskanzler Adenauer mit erheblicher Sprengkraft versehen. Die Saarfrage entwickelt sich in der Koalitionsregierung aus CDU, CSU und FDP zu einem andauernden Konflikt. Für die FDP ist das Saarstatut nichts anderes als die Abtretung der Saar an Frankreich, eine faktische Überlassung, die mit dem Begriff Europäisierung geschönt werde. Thomas Dehler, Fraktionsvorsitzender der FDP, in einer Bundestagsdebatte Anfang 1955.
Wir sind strikt gegen jede Europäisierung, wir sind strikt gegen jedes Volksreferendum, wir sind bereit, wirtschaftlich alles zu tun, was irgendwie möglich ist.
Zwischen Dehler und Adenauer kommt es schließlich über die Saarfrage zum Bruch, wobei bis heute die eigentliche Zielsetzung Adenauers undurchsichtig bleibt. Will er die Saar preisgeben, um die deutsche Wiederbewaffnung durchzusetzen, oder setzt er mithilfe des Statuts auf einen politischen Wechsel an der Saar? Denn das Statut bringt den Saarländern auf Freiheitsrechte, Presse- und Versammlungsfreiheit, die Zulassung aller politischen Parteien. Das heißt, auch jene politischen Kräfte, die von Anfang an den Wiederanschluss an Deutschland betreiben, können im späteren Abstimmungskampf mobilisiert werden. Adenauer kann mit beiden Lösungen leben, sagt der Historiker Armin Heinen.
Da ist ganz interessant, dass er in seiner Erinnerung davon spricht, dass er immer ein doppeltes Spiel gespielt hat. Er hat keine Präferenzen in diesem Sinne. Die entscheidende Präferenz war der Ausgleich mit Frankreich. Und deswegen musste er eine politische Unterstützung für das Statut machen. Das war ganz eindeutig. Aber wenn die Saarländer nachher anders votierten, war das auch für ihn eine gute Option. Das war seine Politik, also sozusagen immer ambivalent.
Es ist jedoch nicht die deutsche Seite, die darauf besteht, die Europäisierung der Saar durch ein Referendum bestätigen zu lassen. Es sind vielmehr die Franzosen, die sich ganz sicher sind, dass die Saarländer Ja sagen werden. Selbst die pro-deutschen Kräfte an der Saar sind zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Abkommens davon noch überzeugt, Klaus Altmaier.
Es ist so viel die Rede von Europa und europäischer Annäherung und von deutsch-französischer Versöhnung, dass da wohl kaum ein Ansatzpunkt zu erblicken ist, irgendeine andere Richtung für die Geschicke der Saar zu finden. Dieses Europa im Wert muss man als Faktor veranschlagen.
Die Europabegeisterung ist überall in Europa groß, bis die französische Nationalversammlung der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft wenige Wochen vor der Unterzeichnung des Saar-Statutes die Zustimmung verweigert. Frankreich ist nicht bereit, in der Verteidigungspolitik auf seine souveränen Rechte zu verzichten. Für begeisterte Europäer wie Arno Krause, der zu Beginn der 50er Jahre der Europa-Union an der Saar vorsteht, ein herber Schlag.
Damit ist wirklich ein sichtbarer Sprung in die Europabegeisterung gekommen. Alle sagten, ja, wenn die Franzosen nicht wollen, was heißt das eigentlich für Europa? Und da ich ja auch im Bundeskomitee der europäischen Föderalisten auf europäischer Ebene war, kann ich Ihnen sagen, war da eine tiefe Niedergeschlagenheit. Und nun war da noch die Saarfrage.
Der Traum von einer bundesstaatlichen Ordnung für Europa ist vorerst ausgeträumt. Es setzt eine Rückbesinnung auf nationalstaatliche Strukturen ein. Eine Entwicklung, die auch in den politischen Zirkeln an der Saar diskutiert wird. Letztendlich aber ist dies nicht ausschlaggebend dafür, dass in der saarländischen Bevölkerung die Zustimmung für den europäischen Status der Saar allmählich schwindet. Die in dieser Zeit rasch wechselnden französischen Regierungen haben mit kriegerischen Auseinandersetzungen in ihren Kolonien zu kämpfen. Die Konjunktur in Frankreich lahmt, was auch die saarländische Bevölkerung zu spüren bekommt. In der Bundesrepublik hingegen hat das Wirtschaftswunder eingesetzt, Peter Scholl-Latour.
Dann dürfen Sie auch nicht vergessen, damals die Vergleichssituation. Die Bundesrepublik boomte damals sicher. Und Frankreich kam gerade aus Indochina raus, kam in den Algerienkrieg rein. Der französische Franc ging dauernd runter, sodass die Leute das Geld, was sie hier hatten, nach Kaiserslautern auf die Bank trugen, damit es nicht entwertet worden und so weiter. Die wirtschaftlichen Faktoren haben eine große Rolle dabei gespielt.
Wer Kriege führt, hat keine Mittel übrig für Investitionen in die Wirtschaft. Darüber hinaus wollen die Franzosen in wirtschaftlichen Fragen die Zügel weiter fest in der Hand behalten. Kleinliches Verhalten der Franzosen wird allseits beklagt. Rainer Hudemann.
Die Franzosen haben einen großen Fehler gemacht, dass sie sich aufgeführt haben, so wie die Saarländer immer die Preußen gesehen haben. In der Hierarchie innerhalb der Bergwerke und vor allem in der Schwerindustrie haben sie selbstverständlich keine Mitbestimmung zugestanden. Völlig verrückte Idee, man konnte auch Arbeitern keine Mitbestimmung zugestehen. In Deutschland hatten wir das seit 1920, nur unterbrochen durch die Nazis.
Genau ein Jahr nach Unterzeichnung des Saar-Statutes wird der Vertrag am 23. Oktober 1955 zur Abstimmung gestellt. Die Saarländer haben die Möglichkeit, entweder Ja oder Nein zu sagen zum europäischen Status der Saar. Nicht mehr und nicht weniger. Darüber abstimmen, ob sie in die Bundesrepublik zurück wollen, dürfen sie nicht. Unverdrossen wirbt unterdessen Johannes Hoffmann für die europäische Lösung.
Ohne dass Frankreich und Deutschland sich finden, ohne dass Frankreich sein Misstrauen überwindet gegenüber den Deutschen, fehlt die Voraussetzung der europäischen Einigung. Der Weg zu dieser deutsch-französischen Einigung führt über die Saar.
Letztendlich sollte Johannes Hoffmann recht behalten, auch wenn die Abstimmung nicht zugunsten des europäischen Weges ausgeht. Zwei Drittel der Saarländer entscheiden sich nach einem kurzen, aber sehr emotional geführten Wahlkampf gegen eine europäische Identität. Folgerichtig findet Armin Hein.
Letztlich hat sich das Europa der Vaterländer durchgesetzt, Europa als ein schwieriges Kompromissfeld, aber von Nationalstaaten. Und in dieses System wollte nun Johannes Hoffmann sozusagen etwas implementieren, das einer ganz anderen Logik gefolgt wäre. Insofern wäre meine These, haben die Saarländer sehr weise abgestimmt, weil sie den europäischen Einigungsprozess erleichtert haben, auf der Ebene sozusagen des Europa des Vaterlandes mit einem Zweidrittel etwa für das Nein.
Selbst Franzosen wie Roland de Bonneville stimmen dem zu. 1954 ist er an die Saar gekommen, um das Stahlunternehmen Dillinger Hütte zu führen. Inzwischen ist er längst im Ruhestand und fungiert als Präsident der deutsch-französischen Gesellschaft.
Das Ergebnis der Volksabstimmung vom 23. Oktober 1955 war ein Glücksfall für Frankreich.
Ohne Murren, quasi über Nacht, akzeptieren die Franzosen die Entscheidung der saarländischen Bevölkerung. Und unmittelbar danach wird mit der Bundesrepublik sowohl über eine politische als auch über eine wirtschaftliche Eingliederung des Saarlandes in die Bundesrepublik verhandelt.